The One Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom The One Social Podcast. Und zwar haben wir heute das Thema Fashion und Design, was wir mit einem ganz besonderen Gast besprechen wollen. Nämlich mit mir sitzt hier Jonas Stickern, Designer und Creator aus Köln. Jonas, willst du dich einmal vorstellen?
Mega gerne. Ich liebe das. Ich bin Jonas. Ich bin 27 Jahre jung und wohne in Köln. Verrückt, daher kennen wir uns ja auch. Ich bin Designer, habe eine eigene Brand, mache noch für eine andere Brand das Design und die Creative Direction und natürlich Content. Content, Content, Content.
Auf welchem Channel vor allem?
TikTok, aber Instagram ist gerade auf der Überholspur.
Okay. Ja. Seit wann wusstest du, dass du dich in deinem Leben beruflich mit Mode beschäftigen willst? Sei es als Designer, als Creative Director oder auch als Content Creator. Für alle, die es nicht wissen, du hast es ja gerade schon gesagt, TikTok und auch Instagram, aber du zeigst auch sehr viel zum Design-Thema und nimmst deine Follower mit, wenn es um Design, Schnitte, Kollektionserstellungen, Outfit-Erstellungen geht. Ja, wann wusstest du, dass das dein Ding ist?
Finde ich voll die schwierige Frage. Also, weißt du bei deinem Beruf, wann der erste Tag war, wo du es machen wolltest? Nee, weiß
ich nicht. 23. September 2014?
Ja, genau, so war es bei mir auch. Es war der 23. September 2014. Nee, in der Schule habe ich mich noch nicht so richtig getraut. Da dachte ich mir, wäre schon ein cooles Thema, aber kann ich ja nicht machen, weil ich bin ja ein Mann, der darf das ja nicht machen. Traurig aber war, das war noch die Zeit. Ich war schon richtig flippig unterwegs. Ich hatte ein T-Shirt mit Kronkorken drauf, das war richtig cool. Da dachte ich, Fashion, ich komme.
Als Bild oder drauf genäht?
Die waren als Bild, all over, Kronkorken-Print. Okay. Dachte ich mir, naja, Fashion, here I come. Und nach dem Abi habe ich erstmal bei Bräuninger gearbeitet. War gar keine gute Zeit. Also Einzelhandel war jetzt nicht so meins, aber dann habe ich mich entschieden, mein Studium in Mode- und Designmanagement zu machen, weil mich die Modeindustrie gepackt hat und ich irgendwie so ein bisschen Wirtschaftsbezug haben wollte. Stellt sich heraus, war auch nicht meins. Jetzt mache ich Design. Ja, aber da war so der Punkt, wo ich dachte, Mode, cool, aber bis ich meinen Platz gefunden habe, dauert immer noch. Habe ich immer noch nicht gefunden. Ich suche und suche, habe ich nicht gefunden.
Wie ist das, wenn man sich so früh ja auch, wann hast du überhaupt deine Brand gegründet, aber wie ist es dann auch, in so jungen Jahren selber was zu gründen oder sich generell mit so einem Thema selbstständig zu machen, was ja auch sehr subjektiv ist, weil ich meine, Design, Mode, Geschmack, da tickt auch jeder anders.
Ja, also ich dachte natürlich, im jugendlichen Leichtsinn ist gar kein Problem. Ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache eine Brand, die nenne ich natürlich nach mir, klar. Und dann wird das gegoogelt, es wird gekauft, läuft direkt. Deswegen, also für mich war das total klar, ich mache mich selbstständig und dann rollt der Rubel. War nicht so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte auf jeden Fall, das war so ein Trotz. Ich wollte nicht für jemand anders arbeiten, weil ich finde, einen kreativen Beruf für jemand anders auszuüben, wo ich mich nicht einbringen kann, das konnte ich nicht. Und dann blieb ja nur noch Selbstständigkeit. Und ich habe das Label 2021 gegründet. Ist jetzt auch nicht so früh. Es gibt Leute, die mit 17 schon
Gut, aber 23 ist auch nicht spät.
Das stimmt. Hat es deine Frage beantwortet? Nee, ne? War es nicht schlimm?
Doch, dass du dich mit 21 selbstständig gemacht hast und dass es nicht so einfach ist.
Nee, 2021.
Ja, stimmt. Mit 23, 2021, ja. So rum. Was sind denn so typische Herausforderungen, wenn man sich jetzt in diesen Schritt wagt? Womit hattest du so zu kämpfen oder dich auseinanderzusetzen? Hast du vielleicht auch irgendwie eine Anekdote, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, also grundsätzlich dachte ich, ich mache ein Label, das heißt, ich mache Design. Dass das Design selbst nur 5% der Arbeit ist, fand ich persönlich schwierig und muss ich jetzt auch sagen, na, weiß ich nicht. Also Logistik, Vertrieb, Marketing, es sind nicht so meine Themen und es ist ja auch gut zu wissen, was mir nicht liegt. Damit habe ich nicht gerechnet und das war so ein paar Hürden, wo ich dachte, da brauche ich Unterstützung von außen. Und vor allem ist eine Hürde, jemanden zu finden, der in so ein Label einsteigen möchte, der in dem Bereich dann auch mehr Expertise hat als du selbst, weil sonst kann ich es ja auch selber machen. Du, ich sag mal so, wenn Leute deine Designs kopieren, weil sie denken, du bist so klein und das merkt sowieso keiner, finde ich schwierig, muss man, glaube ich, mit umgehen lernen, weil es wird immer passieren und die Big Player haben da ihre Wege, das einfach mal zu machen, ganz nonchalant. Ja, das sind so Hürden.
Aber ist das nicht auch ein Kompliment, wenn so eine große Brand dann dein Design kopiert?
Ja, aber noch ein größeres Kompliment ist, wenn man selbst mit seiner Arbeit Geld verdient und nicht andere.
Das stimmt natürlich, das stimmt. Dein Motto bei deiner Marke ist, Gender is fluid. Was heißt das für dich? Wie bist du auf dieses Motto gekommen? Wie gestaltest du deine Marke oder wofür steht Stickern als Brand?
Ja, grundsätzlich, Gender is fluid soll einfach aussagen, dass das Kleidungsstück an sich kein Geschlecht hat und dass du als Person das genauso tragen kannst wie ich oder wie du, dass jede Person die Kleidungsstücke für sich interpretieren kann und dass dadurch quasi das Geschlecht fluid ist, also einfach sich anpassen kann oder das Kleidungsstück kann sich an dein gefühltes Geschlecht anpassen. Verständlich?
Ja. Ja. Was war dein Ziel dahinter? Also was hat dich da irgendwie zu inspiriert oder auch motiviert?
Der Zeitpunkt, wo ich mich getraut habe, in die Frauenabteilung zu gehen, ist es ja schon absurd, dass es immer noch so viel Frauen- und Männerabteilungen gibt. Natürlich hat das was mit der Physik vom menschlichen Körper zu tun. Als ich mich endlich getraut habe, dann auch in der Frauenabteilung zu shoppen, ist mir aufgefallen, das passt halt nicht an meinen Körper, weil meine Taille ist nicht so schmal wie von einer biologischen Frau. Ich habe keine Brüste, wo irgendwie, ich fülle das nicht aus, ich habe keinen Booty. Bisschen natürlich schon, sicherlich.
Doch, der Booty ist da.
Der Booty ist da, das war jetzt nicht das Problem, aber auch im Schritt passt es nicht. Ja, und ich wollte einfach Mode machen, wo genau diese Punkte so wenig Bedeutung in der Klamotte haben, dass jede Person das irgendwie anziehen kann. Natürlich musst du die Größen irgendwie skalieren, aber innerhalb einer Größe S oder Größe M wollte ich gucken, dass es wirklich jedem Körper passt.
Wie hast du deinen eigenen Stil gefunden, jetzt unabhängig von der Passform? Ich finde, du machst extrem klassische Dinge, sehr hochwertig, gerade Schnitte, sehr, wie sagt man das, aussagekräftig, aber ohne viel Schnickschnack. Wie hast du das definiert für dich?
Ich glaube, das größte Thema bei meinen Designs ist, dass ich mich immer an meiner Mama und meinem Dad orientiere. Die waren früher so richtige Anzugträger. Ach, meine Mama immer so mit Blazer und Anzughose. Und das fand ich irgendwie, die wirkten so elegant und die hatten so eine machtvolle Ausstrahlung, so eine Autorität. Und das fand ich cool. Und mit meinen Abwandlungen dieser klassischen Schnitte möchte ich einfach dieses Machtpotenzial auf andere Leute übertragen, auf queere Menschen, auf Menschen, die vielleicht länger gebraucht haben, ihren Platz für sich zu finden. Ja, ich glaube, das ist das Ziel, dass ich einfach den Leuten so Designs zur Verfügung stelle, wodurch sie sich irgendwie so ein bisschen elevated und sophisticated fühlen.
Wenn du so von Anzug und so sprichst, dann könnte man jetzt ja glauben, dass deine Kollektion extrem seriös ist. Du selber bist ja aber gerade als Creator im Social Media super lustig unterwegs. Extrem viel Humor ist in deinen Videos. Geht das Hand in Hand? Wie passt das zusammen? Weil wenn man so die klassische Modebranche betrachtet, ist es ja doch oft eher ein bisschen ernster und ein bisschen vielleicht auch die Nase höher getragen.
Das war auch das Ziel ganz am Anfang. Die ersten Jahre habe ich wirklich versucht, so unnahbar zu sein und dieses Gefühl von Stolz und Erhabenheit rüberzubringen, weil ich finde, die Klamotte macht das und meine Persönlichkeit macht das ganz oft gar nicht. Und ich habe Jahre versucht, das nicht nach außen hinzutragen und ich merke einfach, seit ich es versuche oder seit ich dem ganzen Entertainment, was ich natürlich mitbringe. Carly, sei mir nicht albern.
Doch, manchmal muss ich schmunzeln.
Ja, so ein kleiner Schmunzler. Der kommt dann doch. Merke ich einfach, das klappt gut. Und wenn das dazu führt, dass ich diese unnahbare Modewelt den Leuten irgendwie näher bringe, dann ist das doch, cool.
Absolut, finde ich auch. Also ich finde deine Videos immer sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall ein Tipp für alle Zuhörer, sich da mal bei Instagram oder TikTok durchzuscrollen. Wir haben es eben schon mal eingangs gesagt, dass Mode ja sehr subjektiv ist, beziehungsweise sehr einfach auf Geschmack natürlich auch irgendwie beruht, wie sich jeder kleidet. Wie gehst du auch mit Kritikern um? Gerade wenn du auch dich im Social Media viel bewegst und gerade auch so ein Thema Gender ist ja durchaus auch was, wo man auf Gegenwind stoßen kann, leider immer noch. Was macht das mit dir?
Ich hab zum Glück Accounts, wo nicht viel Gegenwind kommt. Was ich so mitbekomme bei anderen, da wird ja richtig gehatet. Das bekomme ich zum Glück nicht. Weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht so groß bin, dass es so viele Leute erreicht, die irgendwie auch denken, boah, da muss ich jetzt mal richtig meinen Senf dazugeben. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es erreicht die richtigen Leute und dass viel Zuspruch kommt und vielleicht die Leute sich dann nicht trauen, irgendwie was Negatives zu sagen. Also, Leute, keep going. Aber ja, wenn was Negatives kommt, ich glaube, es ist immer wichtig, das einzuordnen. Wenn es jetzt von einem Hetero-Dude kommt, wo du dir denkst, ja, Maus, also auf deine Meinung, da gebe ich echt gar nichts, muss man das auch so einordnen und sich denken, das geht da rein, da raus und dann ist das fein. Von Leuten, die Ahnung haben, da komme ich mit Kritik nicht so gut um, weil ich dann die ganze Zeit zerdenke, Mist, was habe ich da falsch gemacht oder wieso habe ich das Thema, oder manchmal denke ich, vielleicht bin ich auch selber gar nicht Experte in dem Thema. Also es gibt ja so viele Leute, die sich mit dem Thema Gender so auseinandersetzen, dass ich mir denke, was maße ich mir an? Ja, ne?
Ja, ich meine, wir haben ja alle ein Gender, dementsprechend glaube ich schon, dass wir da alle Experten sind, oder?
Ja, aber es gibt ja wirklich Leute, kannst es ja studieren. Also,
ja, du kannst heutzutage alles studieren. Ja, gut. Weiß jetzt nicht, ob einen das in jedem Bereich ja zum Experten macht. Aber auch wenn es jetzt gar nicht um Kritik an deiner Person, sag ich mal, geht, sondern an deinem Handwerk, an deinen Kreationen, die du entwirfst, an deinen Kollektionen, gab es das auch schon?
Sei nicht albern. Nee, gab's nicht.
Nein. Einfach geil, was du machst, da kann man jetzt halt auch.
Ich habe immer Angst, dass die Leute über die Qualität der Dinge sprechen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn du was selber machst, dann kennst du jeden einzelnen Schritt und dann hat es nicht mehr so viel Wert, weil du kennst die ganze Geschichte dahinter.
Du kennst jeden kleinsten Fehler, den niemand anderem auffallen würde.
Nee, genau. Ja. Oder auch wenn innen irgendwas im Innenfutter anders verarbeitet ist und du denkst, ach, das sieht sowieso keiner. Am Ende geht dir richtig die Pumpe, weil du weißt nicht, ob es irgendjemandem auffällt. Aber eigentlich fällt es auch keinem auf. Und eigentlich mache ich auch richtig gute Sachen. Also ich gebe mir schon Mühe, aber das ist wirklich, da ist immer so dieses, wie heißt das, Hochstapler-Syndrom?
Ja, Imposter?
Imposter. Auch einfach mal ein Fachbegriff.
Einfach
Imposter.
Mal, ja.
Ja, dass ich denke, das ist alles nicht gut genug. Aber wenn jemand visuell Kritik übt, macht das nicht so viel mit mir. Ich finde auch ganz viele Sachen schwierig, die da draußen rumlaufen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist ein guter Umgang, dass man einfach ernsthafte Kritik auch an sich ranlässt und alles, was keine konstruktive Kritik ist, dann eben auch nicht an sich ranlässt. Ich habe mir hier noch einen Punkt aufgeschrieben, und zwar steht jetzt ja bald mit Stickern ein ganz besonderes Projekt an, wo wir als Agentur tatsächlich auch sehr involviert sind.
Verrückt.
Und zwar mit unserem Kunden Le Visionnaire. Ich weiß nicht, was darfst du schon darüber verraten?
Alles, oder? Weiß ich nicht. Alles, ne? Ja, alles. Übrigens, ich stelle das in meinem Bauchnabel ab, deswegen ist das immer gleich weit entfernt. Gut,
das ist natürlich ein smarter Move, das mache ich auch.
Ja.
Mega, weil die Mikros, da muss man immer ein bisschen gucken, dass man nicht zu weit oder zu nah dran geht, weil sonst ändert sich der Ton.
Ich dachte, ich lasse mal einen Tipp da.
Ja, mega, gut. Das funktioniert extrem gut. Okay, die Kollektion kommt in 2 Wochen. Ja. Also wir haben gerade beschlossen, wir dürfen darüber alles sagen. Am Sonntag schon?
In 5 Tagen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 4 Tagen.
Oh, wow.
Oder? Weißt du das? Ja, 15.
Ja, dann raus damit. Was ist geplant?
2 Taschen sind geplant und oh Wunder, sie sind in Anlehnung an den typischen Anzugträger. Natürlich mit einem coolen Twist and Turn. Also sie sind Office-inspired und sind auch wieder für Frauen oder queere Menschen, die vielleicht dadurch das Gefühl haben, sich so ein bisschen respekteinflößender zu sein oder denen das so ein Selbstbewusstsein gibt. Und ein Seeding ist ja auch schon früher rausgegangen und das war die erste Kritik, oder was heißt Kritik, es war das erste Kompliment war, ich habe mich durch die Tasche so empowered gefühlt und das ist ja schon mal gut.
Hat genau seinen Sinn erfüllt.
Eben. Ja, und es passt ein Laptop rein. Hammer, was willst du mehr?
Also 2024. Geht es um Office Bags.
Es geht um Office Bags, beziehungsweise eine ist fürs Office und die andere ist dann, wenn du aus dem Office zum Dinner gehst. Also nimmst du einfach mal die Kleine.
Ihr habt die ganze Kollektion ja auch schon geshootet. Ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen war es. Willst du darüber schon ein bisschen was erzählen?
Echt schon auch länger her.
Länger her? Nicht. Naja, wie dem auch sei.
Ist ja auch egal. Ob ich dazu was erzählen möchte, super gerne. Was möchtest du denn wissen?
Wer war on set und was war das Thema des Shootings? Natürlich die Taschen, ja. Aber wie habt ihr die umgesetzt? Wo habt ihr geshootet?
Wir haben im Studio geshootet und haben versucht, so einen clean Office Vibe zu transportieren, dass wir so einen 2000er, early 2000er Vibe konstruieren, den dann aber mit weißem Setting einfach so auf eine moderne Art interpretiert. Und das ist auch der Sinn hinter dem Design. Es soll natürlich nichts irgendwie retro wirken, es soll alles modern und neu interpretiert sein. Deswegen haben wir uns ein paar Props ausgeliehen, Aktenschränke, Drucker und wir hatten 2 weibliche Models und ich musste auch vor die Kamera. Gut, natürlich. Man muss ja auch verschiedene Leute abbilden. Wir haben das ganze Styling mit meinen Klamotten gemacht, was mir wichtig war. Und Katha aus eurem Team hat das Zustyling gemacht. Das heißt, sie hat geguckt, was für Produkte können wir noch benutzen, die ich vielleicht nicht genäht habe. Man kann ja auch nicht alles nähen. Genau. Und das Ganze haben wir mit relativ vielen Leuten geshootet. Wir hatten Fotografen, Videografen, Lichtleute, Lichtassistenten. Von euch waren zwei Leute waren dabei. Von mir war noch jemand dabei. Full House.
Das klingt super. Ich bin ganz gespannt und ich freue mich sehr auf den Launch der Kollektion. Also ich weiß nicht genau, wann der Podcast hier rauskommt, aber wahrscheinlich ist die Kollektion dann schon draußen. Und ich lege euch allen ans Herz, da mal vorbeizuschauen.
Ja, die ist ja dann ausverkauft.
Ja, aber man kann ja trotzdem sich auf die Warteliste setzen lassen, ne? Back-in-Stock-Notifications und so. Kann man die Taschen kaufen?
Bei Le Visionnaire.
Webshop?
Im Webshop. Wir haben uns entschieden, dass wir das über Le Visionnaire laufen lassen und ich quasi als Content Creator und Designer, beziehungsweise als Visionär, so kennt man mich, ne?
Absolut.
Zweiter Vorname. Das Ganze begleite, genau, und es läuft trotzdem über deren Webshop. Wie gesagt, Logistik und Vertrieb ist nicht so mein Ding.
Aber dafür gibt es ja die Experten.
Richtig.
Wir kommen, glaube ich, jetzt auch schon langsam zum Abschluss.
Ja, es reicht ja jetzt
unserer Podcast-Folge. Hat jetzt gereicht, ne?
Es reicht.
Wir sehen uns auch zu oft, da redet man zu oft.
Eben.
Vielleicht abschließend, hast du Tipps, die du jungen Menschen mit an die Hand geben möchtest, die sich in die Modebranche vorwagen wollen, die sich in die Selbstständigkeit wagen wollen, die aber auch einen ähnlichen Weg gehen wollen wie du oder mit ähnlichen auch Themen sich konfrontiert sehen wie du?
Offen sein für verschiedene Wege. Ich glaube, ich habe viel, viel, viel zu lange einen Weg versucht zu gehen. Der hat nicht geklappt und dann wollte ich es umso mehr. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich entscheiden musste, mache ich das weiter? Wenn ich es weitermache, muss ich was ändern. Und deswegen bin ich jetzt über die Entertainment-Route gegangen und es klappt gut. Und einfach auch zufrieden damit sein, dass man irgendwie auch nicht direkt alles über den direkten Weg erreicht, sondern auch einfach seinen eigenen Weg gehen kann. Und mir zum Beispiel fällt es schwer, ich bin immer auf der Suche nach Lebenswegen von anderen Menschen, wo ich sagen kann, genau so möchte ich das. Und das wird man nicht finden. Weil alle Leute haben andere Ausgangslagen, alle Leute haben irgendwie andere Netzwerke, mit denen sie arbeiten. Deswegen einfach den eigenen Weg gehen. Das wird schon gut so, wie es ist, wenn man sich wirklich zusammenreißt und es macht, einfach macht. Ich glaube, wenn man einfach macht und offen ist für Tipps von anderen, ist das schon eine gute Sache.
Das ist voll der schöne Tipp, weil ich meine, gerade wenn man sich jetzt im Social Media an anderen Persönlichkeiten orientiert, man sieht ja auch oft nur einen Bruchteil dessen, was wirklich dahinter steckt. Da sich voll. Jetzt einen Weg rauszusuchen, der wahrscheinlich nie so gegangen wurde, wie man sich das ausmalt anhand von kurzen Bildern und Videos, die man dann halt vielleicht irgendwie sieht. Ja, ich glaube, da kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Deswegen, ja, extrem guter Tipp. Und als allerletzte Frage, was wünschst du dir für die Zukunft der Modebranche?
Ja, dass ich ganz da oben lande. Was mit den anderen ist,
Jonas
ist mir doch
die Eins.
Völlig egal. Nein. Finde ich schwierig, weil ich müsste ja jetzt sagen, dass es zugänglicher für alle ist. Aber dann ist es auch nicht mehr so spannend. Deswegen muss ich mir jetzt kurz was anderes überlegen.
Meinst du, dann fehlt die Herausforderung?
Ja, irgendwie schon. Obwohl, was mir schwerfällt ist, ich dachte, wenn ich den Weg gehe über Persönlichkeit, kann ich nicht mehr diesen wertigen Charakter von Mode verkörpern, weil das stand für mich total im Kontrast. Wenn man aber ein bisschen mehr, es muss ja auch nicht immer die lustige Persönlichkeit hinter einer Marke sein, aber wenn man ein bisschen mehr erfahren würde, wie sind die Personen, die wirklich dieses Ding aufgezogen haben und diese Größe, die für viele Labels da draußen irgendwie wichtig ist, dass man nicht genau weiß, wer sitzt da jetzt hinter und es wirkt so riesig und manchmal sind es irgendwie 10 Leute und du denkst dir, hey, wie haben die das gemacht? Wenn man ein bisschen mehr Transparenz hätte, wie Marken aufgebaut wären, ist es auch, glaube ich, ist es so ein bisschen entmystifiziert. Vielleicht wäre das ganz cool. Aber vielleicht ist es auch nur ein persönlicher Wunsch, damit ich weiß, wie ich besser vorankomme und nicht denke, ja, ich kleine Wurst, bleib hier auf der Strecke. So ist ja nicht.
Nee, ich habe letztens auch gedacht, irgendwie, ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche Brand es war, aber eine neue große Fashion-Brand hat jetzt auch wieder einen neuen Creative Director announced, beziehungsweise eine Kreativdirektorin.
Oh, Tom Ford hat jetzt Heide Ackermann.
Nee, das meinte ich nicht.
Aber ich weiß, wen du meinst. Da dachte ich mir, krass, sie passt gar nicht zur Ästhetik irgendwie, als man sie gesehen hat.
Ich war nur, ich wollte sie gerne dann im Social Media mir mal angucken und ihr Profil angucken und wie halt so ihre Ästhetik irgendwie ist. Und man findet gefühlt gar nichts. Also, das ist genau vielleicht diese fehlende Intransparenz, wobei auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn man einfach keinen Bock auf diese ganze Social-Media-Blase hat und sich vielleicht lieber auf sein Handwerk fokussiert. Aber ja, ich würde mir an der einen oder anderen Stelle auch wünschen, mehr Einblicke zu bekommen.
Voll, das ist auch voll das große Thema, womit ich am Anfang gestruggelt habe, dass ich, mein Beruf ist Designer zu sein und nicht in erster Linie Content-Creator. Und das Design erfordert ja schon viel Hirnschmalz und Grips und Aufmerksamkeit und dann nebenbei die ganze Zeit zu filmen und zu schneiden und hochzuladen und mit Leuten zu interagieren, da dachte ich am Anfang, das ist überhaupt nicht mein Job. Deswegen kann ich voll verstehen, wenn man bei einem riesigen Label sitzt, dass man da keinen Bock mehr drauf hat oder auch keine Zeit. Also es ist ja ein Fulltime-Job und du bist dauerhaft unter Strom, dann stellst du dich nicht mit einem Handy dahin und nimmst erstmal kurz einen TikTok-Tanz auf. Funktioniert halt nicht. Ja, ist ja so.
Nee, das stimmt, das stimmt. Und auch nicht jeder ist der Charakter dafür, sich so in Social Media zu begeben. Aber ich glaube, an sich entwickelt sich generell die gesamte Branche, also es kann sich nichts losgelöst von Social Media und von den Wünschen der Zielgruppe irgendwie entwickeln. Und die gehen ja schon sehr in die Richtung mehr Transparenz, mehr Nahbarkeit, mehr Persönlichkeit zeigen, auch für Brands. Und natürlich können sich da die großen Luxuslabels immer noch mal vielleicht ein Stück weiter von loseisen, weil die jetzt vielleicht auch manchmal über den Dingen stehen. Auf der anderen Seite wird auch die Entwicklung früher oder später jeden einholen.
Naja, oder sie haben halt Themen, die einfach nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen, ne? Also, ich meine, wir kennen ja auch die Modebranche. Manche Sachen sind ja nicht so, wie sie nach außen scheinen. Ist ja so.
Ja, wir sind auch beide heute im Trenchcoat hier hingekommen. Ich würde sagen, da kann man mal investigativ rangehen.
Ja, eben. Da wird der, hör mal, das Monokel wird ausgepackt und dann gucken wir uns das Ganze mal an.
Super, dann wissen wir, was wir jetzt nach diesem Podcast machen.
Aha.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke dir, dass du mir zugehört hast.
Sehr gerne, es hat großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.